Apostelgeschichte 28, Vers 1 bis 6. Apostelgeschichte 28, Vers 1 bis 6. Da ist nun in der neuen Luther-Revision etwas passiert. Nach 1900 Jahren hat man auch den Luther-Text hier nochmal geändert. Da stand nämlich immer im ersten Vers von der Insel Melite, sagten die Leute. Und jetzt hat man daraus gemacht Malta. Ich sage nachher in der Predigt was dazu. Ich lasse mal, so wie es im griechischen Text heißt, Melite, auf der Insel Melite. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Das ist nach dem schweren Seesturm und Schiffsuntergang, als die ganze Besatzung und die Häftlinge sich da auf die Insel retten können. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit. Also eine große Freundlichkeit heißt das. Zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf, wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache, die Nemesis, die Rachegöttin, nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Es ist ja Aberglaube, dass hinter allem Geschehen dieser Welt irgendeine dunkle Macht stehe. Paulus aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen: Er ist ein Gott. Liebe Gemeinde, für viele von uns steht jetzt der Urlaub vor der Tür. Manche, die haben noch ein paar harte Tage vor sich. Da muss noch das Vierfache der normalen Arbeit weggeschafft werden vom Schreibtisch. Und dann endlich, dann kann Urlaub sein. Bei den Schülern ist auch noch eine kleine Hürde zu überspringen und eine schwere Last nach Hause zu tragen. Aber dann gibt's Ferien. Ja, was Schönes, wenn man Ferien machen kann. Wir verbinden mit unserem Urlaub sehr viele Träume von einem Land der Freiheit, von einer totalen Entspannung, von neuer Kraft, die wir tanken, sind manchmal etwas überrascht, wenn es sich nicht ganz so erfüllt, wie wir es uns erträumen. Aber es ist ja schon einmal gut, keinen Chef mehr zu hören, kein Telefon klingelt mehr und niemand will mehr was von uns. Ich wünsche Ihnen erholsame, gute Ferien. Ich habe immer das so gehalten, dass ich so kurz vor den Ferien noch eine Urlaubspredigt gehalten habe. Ich habe mal eine Predigt gehalten, ruht ein wenig. Und ich wollte Ihnen heute einmal über diesen Abschnitt einer Reise predigen. Ich hoffe, dass Ihre Reise nicht so viele Schwierigkeiten hat und dass es nicht so viele Komplikationen gibt, wenn Sie aufbrechen. Aber ich dachte, daran kann man doch einiges einmal deutlich machen, an dieser letzten Reise, die Paulus auf dem Weg zur Hinrichtung nach Rom zurücklegt. Ich habe das überschrieben, eine Reise mit Tücken. Mein erster Punkt, es ist zuerst eine unfreiwillige Reise. Eine unfreiwillige Reise. Wenn man jetzt wieder die Bilder sieht von den überfüllten Autobahnen, 120 Kilometer Stau zu Wasser, zu Lande und in der Luft, wenn diese Heere sich in Bewegung setzen, da erfüllt sich ja ein alter biblischer Fluch: auch unstet und flüchtig sollst du sein. Ist ja nicht bloß Erholung. Und dann ärgert man sich mit und denkt, wie schön wär's zu Hause, wenn das Bett so unbequem ist im Quartier, wo man unterkommt. Es gibt ja viele Reiseströme in unserem Jahrhundert. Und ich habe manchen gehört, der sagte: also Reisen, das lockt mich nicht mehr. Wenn man dran denkt, was in diesem Jahrhundert schon gereist wurde, manche von uns, die wurden kommandiert bis vor Moskau und El Alamein, bis Sevastopol und an den Atlantik. Bei den überfüllten Autobahnen denkt man auch, wie die Hunderttausende der Kriegsgefangenen hier entlang gelaufen sind. Es gibt solche Reisen und andere Reisen. Nicht jede Reise ist Erholung. Warum sage ich Ihnen das? Weil wir an der unfreiwilligen Reise, die so ärgerlich ist, beim Paulus viel lernen können. Er war als Häftling auf das Schiff verfrachtet worden. Er hatte schon über 2 Jahre Haft in Caesarea hinter sich. Das ist ein maßloses Unrecht gewesen. Es gab gar keinen Grund für diese Inhaftierung. Aber wir können an dem Paulus lernen, wie er selbst ärgerliche, widrige Umstände im Namen Jesu trägt. Das steht im Kolosserbrief. Na, ich sage mir immer, wenn ich schon die Bibel aufschlage, dann sagt doch auch die Stellen dazu. Kolosser 3, Vers 17, das wichtige Wort. Alles, was ihr tut, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn. Aber ich kann doch Gott nicht danken für so etwas Ärgerliches, für so ein Unrecht, das mir widerfährt. Ich sage Ihnen das ganz bewusst am Anfang der Zeit, wo viele von Ihnen Urlaub machen, auch da bleibt es Ihnen nicht erspart. In dieser Welt ist immer so, dass das Vollkommene sich nicht ereignet. Nehmen Sie auch die widrigen Dinge, die Autopanne und das Quartier, das dann plötzlich belegt ist, nehmen Sie es aus der Hand Jesu. Fangen Sie den Urlaub im Namen Jesu an und sagen, alles wie es auch läuft. Ich will hier einige Tage mit ihm und vor meinem Herrn leben, mit ihm. Alles im Namen Jesu tun. Das ist nicht leicht. Das geht gegen den Strich. Wir wollen doch eigentlich unbeschwerte Tage, wir wollen. Aber es ist gut, wenn wir beten und sagen, Herr, du musst uns jetzt führen und leiten. Warum ist das so wichtig? Bei dem Paulus ging es durch unwahrscheinliche Not, Tag und Nacht durch Stürme. Wenn sie nicht geleitet und beschützt sind von den starken und mächtigen Händen Gottes, sind sie verloren. Sie brauchen den Schutz Gottes. Sie brauchen seine Bewahrung. Und das hat Paulus wunderbar erlebt. Mitten im schweren Seesturm, als das Schiff zerbricht und sie auflaufen auf eine Sandbank, werden sie alle wunderbar gerettet. Das ist groß, wenn man sagen kann, der Herr ist bei mir. Steht Kapitel 27, Vers 26 oder auch. Ja, da steht's. Vers 29, jawohl, Kapitel 27 am Ende, wo dann Paulus zu diesen Soldaten sagt, ihr braucht euch überhaupt nicht sorgen. Vers 23, denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Für Paulus war das klar, kein Stück seines Lebens ohne die Führung Jesu, gerade auch in schweren Lebensabschnitten, wenn Dinge geschehen, die uns nicht passen. Jetzt erst richtig muss das gelten. Im Namen Jesu möchte ich diese Reise begonnen haben. Vor einiger Zeit hat ein Gemeindeglied hier aus dem Gottesdienst mir eine große Fotokopie von der Wochenzeitung Die Zeit gegeben. Und da waren einseitige Artikel über unseren Predigtabschnitt drin. Und das muss ich Ihnen doch noch erklären. Die Theologen haben sich nämlich immer spitzfindig schon damit beschäftigt und haben gesagt, ist doch eigentlich komisch, auf der Insel Malta ist doch gar nicht kalt und es regnet doch gar nicht oft. Stimmt das überhaupt? Und dann gibt's gar keine Sandbank, wo ein Schiff auflaufen kann. Komisch ist auch, dass der Paulus und die Seeleute die Insel gar nicht kennen. Sie müssen die Bewohner zuerst fragen, auf welcher Insel sie denn gelandet sind. Und da hat jetzt ein Betriebswirt, also kein Theologe, eine theologische Doktorarbeit gemacht, die von den Theologen große Anerkennung gefunden hat. Und darum hat die Zeit drüber berichtet und das katholische Bibelwerk macht jetzt sogar schon Studienreisen nach einer Insel Kefalenia, die an der Westküste Griechenlands liegt. Warum erzähle ich Ihnen sowas? Weil das hochinteressant ist, da hat ein Mann nur mit Forschung rausgebracht, dass bei Homer die Insel Kefalenia auch Melite heißt. Das war ein altgriechischer Name. Während Malta hochentwickelt war, von den Römern besiedelt, kannte damals im Römerreich kaum jemand die kleine Insel. Dort gibt es diese Schlangen auch. Dort ist es kühler, regnet es viel öfter. Und was das Sensationelle ist, die Theologen haben immer gesagt, der Titusbrief und der zweite Timotheusbrief kann gar nicht von Paulus geschrieben sein, denn dort schreibt er, er sei den Winter über in Westgriechenland. Wann war Paulus in Westgriechenland, sagten die Theologen? Ja, wenn die Insel in Westgriechenland liegt. Hätte sich viel geklärt. Ich möchte Sie nicht über spitzfindische historische Forschungen aufhalten, sondern was mir interessant ist, wie verschlungen das auch gewesen sein mag, auf welcher Insel auch Paulus gelandet war, ist ja gar nicht wichtig. Ist doch nur wichtig, dass Jesus meinen Weg kennt, dass er mich führt, dass er mich leitet, wo ich auch bin. Ich bin nie verlassen, nie einsam. Wenn er mitgeht und wenn er seine schützende und sorgende Hand über mich hält, das ist wunderbar, unter seinem Schutz, unter seinem Segen die Reise zu tun, auch wenn es eine unfreiwillige Reise ist. Ich muss immer noch dran denken, dass ja unser ganzes Leben eine Reise ist, ein Wandern zur großen Ewigkeit. Bei Mose steht am Ende seines Lebens das Wort, Gott hat ein Reisen durch diese Wüste zu Herzen genommen. Es ist für viele von uns ein schweres Wandern und sie sagen, es wird mir immer härter, Jahr um Jahr weiter laufen zu müssen. Wo geht denn die Reise hin? Unter seinem Schutz und in Jesu Namen, dann kann ich getrost meinen Weg gehen. Und erlebe seine herrlichen Wunder und seine Bewahrung. Paulus sagt zu den Seeleuten, seid unverzagt. Wir werden leben. Der Herr ist bei mir. Seid unverzagt. Und zweites, was ich hier rausnehmen will, nichts bleibt erspart. Wir können aus dem Leben des Paulus viel Schweres immer wieder hören, was er durchmachen muss. Aber es ist schon ungewöhnlich, in welch konzentrierter Form er leiden musste. Ich denke, niemand von Ihnen, auch wenn Sie sehr schwer durch müssen, hat so viel durchleiden müssen wie Paulus. Und nun ist er endlich gerettet. Er steigt aus dem Wasser nach einem schweren Seesturm, schiffbrüchig, steht bibbernd und frierend am Ufer. Endlich will man Gott preisen. Wissen Sie, wie das ist, wenn das Wasser runtertropft von den Kleidern und dann raffen Sie etwas reißig zusammen und wollen ein Feuer machen und just in dem Augenblick beißt eine Schlange. Aber da müssen Sie sagen, das gibt's doch nicht. Dass einem so viel Schweres geschieht und wenn uns das oft auf der Lippe liegt, wo ist denn der Gott der Liebe? Wie kann Gott das zulassen? Da müssen wir sehen, dass das doch dann schon in der Bibel drin ist. Wo ist denn der Gott der Liebe? Wenn er seine Leute so leiden lässt, er kann doch schützen, er kann doch bewahren, er kann doch gebieten über die wilden Tiere. Warum denn nicht? Ist doch zum Verzweifeln. Und deshalb beantworten wir das hier, weil Gott seine Leute durch die Tiefen führt. Und Paulus selber hat das einmal in den Gemeinden gepredigt. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Aber wir werden dort in den Nöten Gottes bewahrende Hand erleben. Und das wird uns in der Bibel gesagt. Es wird nie gesagt, dass er uns die Krankheiten alle wegnimmt und dass er uns alle Beschwerden aus dem Weg räumt, sondern er wird uns durch diese Not nur mehr seine Macht erfahren lassen. Jetzt müssen Sie mal auf den Paulus schauen. Wenn mich eine Schlange beißt, Mensch, dann wäre Alarm. Schnell, wo ist der nächste Notarzt und alles los? Der Paulus, der schleudert sie ins Feuer und macht weiter, als sei nichts da. Glaubensmut. Glaubensmut. Ich wünsche Ihnen Glaubensmut, dass Sie all die widrigen Umstände in Ihrem Leben wegschleudern können. So lässig, das haben wir nicht in unserem Fleisch und Blut normalerweise gegeben. Das möge uns der Herr schenken. Wegschleudern, das tut mir nichts. Es ist jetzt nicht bloß ein Spruch, den wir hier machen. Ich war beeindruckt, dass schon am Sonntag in einem kleinen Kreis von Gemeindegliedern verlesen von unserem Karl-Heinz Tinat, der einen 38-Tonner LKW, das ist einer unserer Entwicklungshelfer, vom Hafen Douala nach Bebalem im Südtschad steuert und erzählt, wie er schon in Douala in der Hafenstadt unter die Räuber gefallen ist. Karl-Heinz Tinat, das ist ein Sahara-Durchquerer, der dann mit den LKW schon durch ist. Der hat alles in dieser Welt schon erlebt. Aber wenn man dann hört, was heute Menschen auf ihren Reisen durchmachen, ist gut, dass sie vor ihrem Urlaub das hören, damit sie nicht gleich schrecken, wenn sie mal im ersten Stau stehen. Wo dann am zweiten Tag der Zwillingsreifen im großen, schwer beladenen Laster abbricht und das ganze Gewinde ausreißt. Und dann sitzen sie da und schneiden mit Hand neu das Gewinde in die Achse, in das die Räder aufgehängt werden. Und am nächsten Tag bricht so viel auseinander, dass sie 9 Stunden schweißen, bis sie überhaupt einen Schweißapparat haben. Karl-Heinz Tinat sagt, das war wunderbar. In jeder Panne war plötzlich Hilfe da, gerade im richtigen Moment. Und der ganze Bericht ist keine Klage. 9 Tage durch Sumpf und Busch und liegen gebliebene Fahrzeuge und Zollkontrollen, die sie bestehlen und Polizisten, die betrügen. Und sagt, immer war Hilfe da. Immer war Hilfe da. Der ganze Bericht ist ein Lobpreis Gottes. Wir sollten ganz neu das lernen, nicht stehen zu bleiben an den schweren Widerfahrnissen, sondern zu merken, da ist Gott da. Auch auf einem langen Leidenslager, ich darf die Nähe Gottes erfahren. Oder ich habe einen Brief hier von Dr. Gutknecht aus dem Besa, der als Arzt dort in einem Hospital arbeitet, der erzählt von der Fahrt nach Marumba. Da hatten wir auch eine Hochschwangere mit Wehen im Auto, bei der nicht sicher war, ob sie normal würde gebären können. Neben ihr saß eine Patientin mit Bauchfellentzündung. Unser Landrover war mit Mitfahrern voll beladen und schaukelte bei den vielen Bodenwellen der Erdstraße. Bei jedem der vielen Schlaglöcher stöhnten die Patientinnen. So Reiseberichte sind auch mal interessant, das muss man doch hören. Sollte ich langsamer fahren, um die Patienten zu schonen, oder sollte ich schneller fahren, um schnell zu unserem Hospital zu kommen? Kurz vorm Besa schrie jemand, das Kind kommt. Ich trat auf die Bremse, drehte mich um und half mit bei der Geburt des Babys. Die arme Frau war auf der Rücksitzbank zwischen 3 anderen Mitfahrern eingezwängt. Walter Fischer, unser neuer Arztkollege, zog sich die Schnürsenkel heraus, um die Nabelschnur abzubinden. Ich hoffe, dass Ihnen das erspart bleibt auf der Urlaubsreise. Reisen aber, wo man die Nähe Gottes erfahren kann. Und darum ist das gut, wenn wir Menschen begegnen, die sagen, wir haben viel erlebt. Aber Gott ist immer noch größer als die tiefste Not, die uns erschrecken kann. Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Ich nehme es, wie er es gibt. Ich nehme es, wie er es gibt. Das sollen wir übernehmen. Und nicht immer klagen, sondern warten, wie Gott das löst. Zu ihm rufen und sagen, Herr, wir können es nicht mehr lösen, aber du bringst es zu Ende. Das kann man nur wissen, wenn man wirklich ein Eigentum Jesu ist. Wenn man wirklich sich mit Leib und Seele ihm verschrieben hat. Wenn man weiß, das gilt mir. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein. Das sagt doch der ewige Gott. Der ist bei dir in den Prüfungen, in den kranken Zeiten, in der letzten Not des Sterbens. Er lässt dich doch nicht los. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin bei dir, der Heilige, dein Heiland. Es bleibt vielleicht auch Ihnen nichts erspart. So sagen wir das manchmal auch. Mir bleibt aber auch gar nichts erspart. Aber dann werden Sie umso mehr die Wunder Gottes erleben, weil Jesus das bestätigt hat, sie gehören ihm. Sie sind sein Eigentum. Noch zum Schluss muss ich über Missverständnisse reden. Es ist ja interessant, wie die Leute verschieden den Apostel Paulus deuten. Was hat man ihm alles nachgerufen? Sie verstanden nicht, was er war. Er war ein armer Häftling. Er war ein Schiffbrüchiger. Er war ein frierender Kerl, der da am Rand, am Ufer des Meeres steht und sein Leben gerade gerettet hat. Und dann sagen die Leute schon, ach, das ist ein Mörder. Ach, das ist ein Mörder. Zum Aberglauben heraus. Und wenig später sagen sie, er ist ein Gott. So wenig verstehen sie, was hier geschieht. Was sind wir? Wir sind sterbliche Menschen. Wir haben schwache Nerven mit einer begrenzten Kraft. Und das spürt man, darum brauchen wir Urlaub und Erholung und Erquickung. Und es ist gut, wenn Sie Ihre Nerven einmal in Gottes Hand legen können und wieder ruhig werden. Aber das Größte ist dann doch, was man von unserem Leben sagen kann. Er steht unter Gottes Schutz. Er ist ein Eigentum Jesu. Da kommt die Schlange und beißt zu, diese Sandwiper, die das Dorf auf Kephalenia gibt. Und sie hinterlässt keinen Schaden. Dann ist ja für uns die Schlange immer auch ein Bild für die Versuchungen des Teufels. Seit der Sündenfallgeschichte kennen wir das Bild von der Schlange, die uns beißen kann und die uns so gefährlich wird und so versuchlich mit ihrer List und Tücke. Ich bin sehr verwundbar. Nicht bloß von gefährlichen wilden Tieren verwundbar, sondern auch, wenn die listigen Anschläge des Teufels kommen. Ich bin reizbar. Ich kann so wenig ertragen. Ich habe so wenig Geduld. Herr, du hast dem Paulus, möchte ich beten, eine Kraft gegeben, dass er auch dieses Schlangengift überwinden konnte. Hilf du mir, dass ich den listigen Versuchungen des Teufels widerstehen kann. Mach du mich so fest, dann gibt's einen schönen Urlaub. Dann gibt's eine reiche Zeit, eine erholsame Zeit. Ich habe heute viel von schweren Gefahren und Nöten gesprochen. Das ist gut, weil wir das meist als das Ungewöhnliche in unserer Welt ansehen. Dabei ist es vielleicht doch der Normalfall. Die Zeit der Ruhe und des Friedens ist ein Sonderfall. Ruhe muss Gott geben. Es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volk Gottes. Suchen Sie nicht entfernte Plätze. Suchen Sie irgendwo einen Raum, wo Sie mit Gott still und allein sein können. Ich habe Ihnen schon immer wieder auch erzählt von dem einzigen Reiselied, das in der Bibel kommt. Es ist ein Lied, das der größte Lyriker deutscher Sprache im 17. Jahrhundert gedichtet hat, Paul Fleming, der in jungen Jahren starb und der Arzt war und zwei große Reisen nach Moskau und Isfahan in Persien unternahm, damals im königlichen Dienst. War eine tolle Kommission, wo nicht nur der Metzger und der Küchenchef mitgingen, sondern auch die Küchenhilfen und der Schreiber für die Küche und vier Küchenjungen. Aber schon in der Ostsee ist das erste Schiff untergegangen, das zweite Schiff ist auf dem Kaspischen See untergegangen. Und der Paul Fleming bleibt uns unvergesslich, weil er uns das schöne Volkslied geschenkt hat, ein getreues Herz zu wissen, hat des höchsten Schatzes Preis. Ja, der ist... Weiß jemand von Ihnen, der ist richtig zu begrüßen, der ein treues Herze weiß, mir ist wohl bei höchstem Schmerz, denn ich weiß ein treues Herz. Es war sein liebes Elsken, mit dem er verlobt war. War natürlich eine harte Sache. Ich weiß nicht, wie viel 7 Jahre hat er die warten lassen. Aber das ist das schönste Lied der menschlichen Treue. Und wie er heimkam, war das Elsken mit einem anderen verheiratet. Menschliche Treue bricht, obwohl es Paul Fleming in seinem Volkslied so schön besungen hat. Aber darum ist dieses Lied, das in unserem Gesangbuch steht, so wichtig. Paul Fleming hat es gerade im Blick auf seine gefährlichen Reisen gesichtet. In allen meinen Taten lass ich den Höchsten raten, der alles kann und hat. Er muss zu allen Dingen, soll's anders wohl gelingen, mir selber geben, Rat und Tat. Und dann weiß er sehr auch um manche Not und Gefahr seines irdischen Weges. Wenn er sagt, hat Gott es denn beschlossen, so will ich unverdrossen an mein Verhängnis gehen. Kein Unfall unter allen wird je zu hart mir fallen. Ich will ihn männlich überstehen. So sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, dein Vater in der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rat. Das führt weit über ihren Urlaub hinaus. Da geht es um all die schweren Sorgen und Nöte, die sie durchleiden und durchstehen. Da geht es um ihr ganzes Leben mit seiner letzten Bewährung vor der Heiligkeit Gottes. Legen Sie alles in diese Hand Gottes und vertrauen Sie sich ihm fröhlich an. Und wissen Sie, ich bin geborgen in allem, was geschieht, bei ihm. Amen.